Literatur.
Literradio. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019.
Willkommen bei Literradio am Stand der IG Autorinnen Autoren auf der Buchmesse in Frankfurt 2019. Mein Gast ist nun hier Dennis Staats mit seinem Lyrikband Napalmherz. Erschienen ist er beim Mitgift Verlag in Wien. Dennis Staats, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Der Titel lässt ja schon ahnen, dass es sich eher nicht um die Gedichte der romantischen Art handelt. Was haben denn Napalm und Herz für dich miteinander zu tun?
Das stimmt, also es geht jetzt nicht vordergründig um Romantik oder vordergründig um Liebe. Nichtsdestotrotz geht es um Leidenschaft, um eine Leidenschaft, die aus der Wut, aus einer Ohnmacht herausgeboren wird. Und das spiegelt in Wahrheit dieser Titel wider. Also zu sagen, da brennt etwas in mir, da brennt etwas ganz tief drinnen, das muss raus. Das muss rausgeschrien werden. Und der Titel selbst geht in Wahrheit auf eine Textzeile aus einem Iggy Pop-Lied zurück aus den 70er Jahren, ja, wo er auf einem Herz voller Napalm singt. Und ich habe das recht passend gefunden für das, was ich da fabriziert habe.
Und du magst auch dieses Lied, nehme ich mal an.
Ja.
Es gibt auch ein gleichnamiges Gedicht in dem Band Napalmherz und wie in vielen anderen wird eben Wut, Trauer und das Gift dieser Welt abgelassen, wie du ja schon uns wissen hast lassen. Was macht es dir denn so dringend, diese doch eher düsteren Botschaften abzusetzen, abzusenden?
Ich würde nicht mal sagen, dass es düster ist, aber es geht einfach darum zu sagen, es gibt Dinge, die funktionieren nicht so in der Welt, nicht so, wie man sie sich vorstellt. Und ich glaube schon, dass es Aufgabe von Autoren ist, diese Dinge anzusprechen. Ich will das gar nicht jetzt so sehr ins Negative verkehren, in eine Art Sudan, sondern ja, man muss um die Welt, wie man sie sich vorstellt, kämpfen. Und da mir keine anderen Mittel zur Verfügung stehen als die literarischen, mache ich das eben auf diese Art und Weise.
Wobei das Sudan, diesen Titel hast du ja auch schon einmal einem Gedichtband gegeben.
Genau, also das war ein Band, der im Eigenverlag vor etlichen Jahren mittlerweile erschienen ist, wo die Gedichte aber etwa deckungsgleich waren. Also das waren teilweise Gedichte dort drin, die jetzt auch hier in diesem Band vorhanden sind. Und ja, es ging mir hier einfach darum, über dieses bloße Sudan rauszugehen. Ja, zu sagen, man spricht an, was einen beschäftigt, ohne jetzt in dieser Schockstarre dann aber zu verharren.
Vielleicht wäre es einmal gut, wenn wir einmal ein Gedicht hören, damit man weiß, worüber wir reden. Eben gleich einmal das besagte, besprochene Napalmherz.
Genau, also das Schöne an dem Gedicht ist, es hat denselben Titel wie das Buch und ohne, dass ich das jetzt wirklich gewollt habe, also das war jetzt nicht geplant, spielt sich das Gedicht auf einer eher privaten, persönlichen Ebene ab, während der Titel im Zusammenhang mit dem ganzen Buch natürlich eine andere Dimension bekommt. Napalmherz. Einem Parasiten gleich hast du meinen Geist befallen. Hast dich in mich verbissen, saugst mich aus. Doch mein Napalmherz pumpt das Gift dieser Welt durch meine Adern. Unablässig, unerbitterlich. Während du mein Leben nimmst, vergifte ich das deine. Wut und Trauer, Kinder unserer gemeinsamen Verdammnis, betrachten uns mit ihren düsteren Augen. Lass uns diese Nacht in Flammen setzen. Lass uns regieren in unserer Hölle. Die Klinge rast auf deine Kleidung nieder, tötet deinen seidenen Avatar. Deine Existenz ist ein Schatten auf der verwüsteten Landschaft meines Körpers. Doch mein Napalmherz, es brennt und schlägt und brennt und schlägt. Unablässig, unerbitterlich. Komm jetzt, Baby. Es wird nur ein bisschen wehtun.
In vielen oder in den meisten deiner Gedichte gehst du von der Ich-, Du- oder auch Wir-Perspektive aus. Dieses hier beginnt einem Parasiten gleich, hast du meinen Geist befallen. Wer ist denn da mit du gemeint?
Die Idee, das Ganze mit ich oder du umzusetzen, entspringt im Weiten aus dem Gefühl zu sagen, ich stehe ja nicht als Autor nicht darüber. Ich bin ja über diese Gefühle nicht erhaben, nicht über Wut, nicht über Unsicherheit, nicht über Ohnmacht und so weiter. Würde ich das Ganze mit Mann oder er oder sie machen, würde ich mich davon distanzieren und das wollte ich einfach nicht. Also das Du in diesem Kontext ist inwieweit kein spezifisches Du, sondern einfach, es ist ziemlich klar, dass es im Text um eine nicht sehr gesunde, manche würden sagen toxische Beziehung geht. Das heißt, das Du ist einfach ein fiktives Gegenüber, das ich in dem Fall anspreche.
Also du wählst den unmittelbaren Weg damit, mehr oder weniger. Deinen Gedichten gibst du fast durchwegs sehr kurze Titel, so ein Wort Titel. Auch die Texte sind sehr prägnant, also ohne lange Umschweife kommst du ziemlich direkt auf den Punkt. Was schätzt du denn an der Kürze?
Ich glaube, das kann jetzt ein völliger Blödsinn sein, aber ich glaube, Saint-Exupéry hat einmal gesagt, gute Literatur ist es nicht dann, wenn nichts mehr hinzuzufügen da ist, sondern wenn nichts mehr wegzulassen ist. Und das unterschreibe ich schon, also das Reduzieren auf das Wesentliche, den ganzen Ballast, das ganze Primborium drumherum einfach wegzuschälen, bis man am Kern der Sache ist, das mag ich an Texten. Ja, dieses Verspielte, Verschnörkelte ist nicht so meins, liegt mir nicht so.
Und entstehen die Texte dann auch so, dass die einmal da sind und dann mehr oder weniger abgespeckt werden, bis das Wesentliche bleibt?
Also grundsätzlich schreibe ich den ersten Entwurf eines jeden Textes immer mit der Hand. Ich schreibe das mit der Hand und beim Abtippen mache ich die erste Korrektur sozusagen. Die erste Korrektur entspricht immer oder ziemlich häufig einem, also ich streiche dann einfach. Ich streiche Unnötiges oder für mich Unnötiges raus, sortiere ein bisschen um, ersetze Wörter, schaue einfach, es möglichst zu verknappen. Ohne dass der Sinn verloren geht, natürlich.
Jetzt kommt ein Zitat von dir.
Von mir?
Ich warne euch, ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und pisse Napalm. Und wollte ich euren Applaus, wäre ich zum Zirkus gegangen. Wie gesagt, deine Worte, die sich auch mehr oder weniger in den Texten widerspiegeln. Wie kommt es denn zu diesen, ich sag's mal jetzt, literarischen Ausbrüchen? Was muss da passieren, damit es soweit ist?
Damit ich ausbreche, da muss nicht viel passieren. Ich denke, es gibt immer Situationen, die einen wütend machen, die einen aufwühlen. Und ich habe vor einiger Zeit einfach für mich entdeckt, dass diese Wut ein sehr guter kreativer Motor sein kann. Das von dir angesprochene Zitat ist im Grunde, es ist recht banal, es ist eine Abwandlung von einem Filmzitat von einem Clint Eastwood-Film. Grundsätzlich habe ich die Idee, oder in meiner Vorstellung ist es so, es gibt zwei Arten von Autoren. Autoren sind immer Selbstdarsteller, aber die Motive variieren, warum man schreibt. Die einen schreiben meiner Meinung nach, weil sie gehört werden wollen. Denen gefällt das Schulterklopfen, das Lob. das bin nicht ich. Ich kann mit Lob nicht gut umgehen. Ich bin eher der, der aus einer maßlosen Selbstüberschätzung heraus glaubt, was zu sagen zu haben. Und deshalb schreibe ich. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, muss einem klar sein, dass man bei der Art zu schreiben dann im Laufe der Zeit manchen auf die Füße steigt. Und im Grunde ist das schon die ganze Geschichte zu dem Zitat.
Vor Augen gehalten werden menschliche Abgründe, gesellschaftliche, politische und auch kapitalistische Irrwege. Wo sind denn da deine Fundgruben, wo du Material, Zündstoff für deine Lyrik dann findest?
Inhaltlich muss man, glaube ich, nur die Augen aufmachen. Ja, also man sieht, was falsch läuft. Jeder von uns hat irgendwo so ein Bauchgefühl, wenn er Dinge sieht, okay, das ist jetzt nicht richtig, das kann so nicht sein. Der eigentliche Prozess des Schreibens kann nur durch alles Mögliche ausgelöst werden. Ein Wort, eine Melodie in einem Lied, irgendwo eine Phrase, die man irgendwo in einem Gespräch aufschnappt, und daraus entwickelt sich das dann. Dieses Gemisch aus, irgendwie das ist da, was mich stört, mit eben diesem Funken zu sagen, okay, das ist jetzt mein Ausgangspunkt, von dem ich jetzt wegarbeite.
Es ist also eher ein Aufschnappen als ein Suchen, Recherchieren oder so?
Genau, also ich bin ganz schlecht im Recherchieren. Das macht mir keinen Spaß. Ich schreibe eher aus einer spontanen, ich soll sagen, Neigung heraus. Also wenn es mich überkommt, schreibe ich. Wenn nicht, dann suche ich nicht nach Möglichkeiten, jetzt unbedingt etwas zu Papier zu bringen. Ich verfolge auch nicht, es gibt Autoren, die sagen, sie legen das an wie einen 9-to-5-Job. Die stehen in der Früh auf, die haben ihr Schreibziel, 400 Worte, Nachmittag wird korrigiert. Will ich nicht, kann ich nicht, das würde mir den ganzen Spaß daran auch nehmen. Ja.
Vielleicht wäre es wieder gut, wenn wir ein paar deiner Gedichte hören könnten. Es gibt ja da so Themen, die sich jetzt abgesehen von deren gesellschaftskritischen auch wiederholen, so der Schmerz zum Beispiel, den Scheinwahn, den guten alten Zeiten nachhängen.
Genau. Also grundsätzlich ist es ja so, für mich ist das Schönste, was ich beim Leser erreichen kann, Selbstreflexion. Das erreiche ich aber nicht, indem ich ihn mit 60 Seiten inhaltlicher, gesellschaftspolitischer Kritik zutexte. Das heißt, es gibt auch in diesem Band immer wieder Texte, die eher auf einer emotionalen Ebene funktionieren und nicht so sehr auf einer inhaltlichen. Und der nächste Text ist da ganz ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Warum? Warum wird unser Elend durch die Erinnerung ans Glück noch allgegenwärtiger? Warum scheinen nur meine Fingernägel dreckig? Warum färbt meine Kotze den Schnee blutrot? Warum hat die Musik aufgehört zu spielen? Warum sind es immer die guten Vorsätze, aus denen letztlich doch nichts wird? Und warum tut es immer noch weh, wenn ich lachen muss? Masken. Wir alle tragen Masken. Lebenslang. An denen wir unablässig feilen, Ecken und Kanten abschleifen, bis sie dünn und brüchig sind. Und die der weniger Glücklichen Risse bekommen und zu Staub zerfallen. Katharsis. Manche Autoren schärfen ihre Federn, bis sie schneiden wie ein Skalpell. Mühelos gleitet ihre Sprache durch das weiße Fleisch der leeren Seiten. Doch dieses Spiel ist nicht das meine. Ich verwende kein Skalpell, kein Messer, keine Klinge. Ich benutze einen Löffel. Der ist stumpf und tut mehr weh.
Es tut immer wieder ein bisschen weh.
Wenn es nicht weh tut, machst du es nicht richtig.
dann fällt es womöglich zu wenig auf. Zu dem Gedicht Katharsis gibt es auch ein Video, das das Buch ankündigt. Wie ist das dazu gekommen? Bist du das, machst du das selbst?
Genau, also ich bin da in bester Punk-Manier, do it yourself, zu Hause am Computer mache ich diese Videos und ja. Ist nicht weiter der Rede wert. Also.
Aber vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, um einen kleinen Schwenk zu machen, wo du dich noch ausbreitest. Das ist im Film. Du hast bei dem Film German Angst mitgearbeitet. Der Trailer ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Ich habe mir das angeschaut. Wie ist es denn dazu gekommen und worauf zielt diese Art von Heimatfilm eigentlich ab?
Heimatfilm ist jetzt...
Ja, das habe ich jetzt absichtlich so gesagt.
Du tust ein bisschen wie Heimatfilm. Also, wie ist es dazu gekommen? Ich bin seit meinem Studium eigentlich großer Horrorfilm- und Horrorliteratur-Fan. Dahin Dank getan an Thomas Ballhausen, bei dem ich mal ein Seminar besucht habe zu dem Thema. Und wie es zu dem Film gekommen ist, ein paar deutsche Regisseure wollten einen Anthologiefilm machen in diesem Horrorgenre, haben da Leute gesucht, die da mitwirken, die das unterstützen, und da bin ich aufgesprungen. Und ja, wenn man nicht zufällig blinzelt, sieht man mich in zwei Szenen durch das Bild huschen.
Ja, vor allem sind wahrscheinlich die Filmaufnahmen bei Weitem nicht so erschreckend, furchterregend, angsteinflößend, nein, wie dann das Endprodukt im Film. Du hast vergleichende Literaturwissenschaften studiert, hast unter anderem auch journalistisch gearbeitet, auch bei einem Londoner Literaturmagazin warst du dabei. Ich glaube, da ging es auch viel um Übersetzungen. Genau. Bis jetzt hast du weitgehend Kurzgeschichten, Gedichte veröffentlicht. Ist das dein Genre oder in welches Genre würdest du dich denn am ehesten noch hingezogen fühlen?
Ich versuche, mich nicht festzulegen, also weder von der Textform her noch vom Genre an sich. Aber ja, es stimmt. In erster Linie habe ich Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben. Einfach, ich glaube, das kommt aus meiner Arbeitsweise, aus diesem Kürzen, Verdichten. Da ist es schwer, dass am Ende ein 1000-seitiger Roman rauskommt, wenn man immer die Hälfte rausstreicht. Nichtsdestotrotz erscheinen jetzt zwei längere Erzählungen von mir. Eine jetzt Ende Oktober. Faktor 9, das ist eine ältere Erzählung, die jetzt neu aufgelegt wird. Und eine Erzählung erscheint nächstes Jahr im Frühjahr, Entlaufene Hamster. Und die wird dann ganz anders wieder. Die wird dann, man höre und staune, sogar ein bisschen lustig werden.
In deinen Gedichten kommen auch immer wieder andere Autoren vor. Es sind eigentlich nur Autoren, keine Autorinnen sind mir aufgefallen. Hunter S. Thompson, Hemingway, Bukowski oder auch Baudelaire. Wie haben die jetzt bei der ganzen Knappheit, die du ja verfolgst in deiner Art zu schreiben, wie haben die da jetzt hineingefunden?
Wenn man sich jetzt die Namensliste so anschaut, kann man mir fast eine übersteigerte Maskulinität unterstellen. Aber es ist relativ simpel eigentlich. Also man darf nicht vergessen, dass diese Gedichte nicht in sehr kurzer Zeit entstanden sind. Das sind Gedichte, die über sehr, sehr viele Jahre entstanden sind und dann gesammelt wurden. Und diese Autoren, das sind schlicht und einfach Autoren, mit denen ich mich während meinem Studium und darüber hinaus beschäftigt habe. Die Frage, warum es alles Männer sind, die da drin vorkommen, die männliche Perspektive ist, glaube ich, die einzige, aus der ich schreiben kann. Ich würde es fast ein bisschen unauthentisch finden, wenn ich jetzt aus Sicht einer 50-jährigen Frau mit Migrationshintergrund schreibe. Dazu reicht wahrscheinlich meine Begabung nicht und ich würde es ein bisschen verlogen finden.
Ja, eben, die sind auch inhaltlich eben weitgehend eher männerlastig, würde ich mal sagen. So Gewalt, Alkohol, Gier. Also mag jetzt nicht unbedingt nur den Männern zuschreiben. Aber es handelt sich weitgehend um Männer und die Liste ist noch viel, viel länger, was da thematisch angerissen wird. Aber gibt es für dich dennoch noch andere Baustellen, abgesehen von diesen, also das Komödiantische, das jetzt womöglich noch kommt, hast du ja schon angesprochen. Und auch wenn es nicht die 50-jährige Migrantin sein muss, aber gibt es da schon noch andere Gebiete, die dich noch herausfordern, dich da einzuklinken?
Natürlich. Also wie gesagt, ich möchte mich nicht festlegen. Ja, also darum Faktor 9 jetzt als Erzählung geht eher in die Richtung German Angst. Ja, es ist nicht ganz so wild, aber es ist...
spielt, glaube ich, in New York.
Genau, also es ist quasi eine Neuerzählung der Göttlichen Komödie, aber nur der Inferno-Teil. Die langweiligen Sachen haben wir weggelassen.
Versteht sich von selbst.
Klar. Und Entlaufene Amst ist daneben was ganz anderes. Und woran ich dann nächstes Jahr arbeite, werden wir sehen. Vielleicht wird es ein Roman, vielleicht wird es irgendwas anderes, vielleicht, keine Ahnung, mache ich eine neue Version von Peter Steiners Theaterstadel, ich weiß es nicht. Ne? Eher nicht, aber also ich möchte schon, ich möchte nicht schubladisiert werden und ich möchte schon dann die paar Leser, die ich habe, dann überraschen, dass es ihnen zu langweilig wird mit mir.
Ja, und auch womöglich selber was anderes auch noch ausprobieren.
Genau.
Es gibt ein Gedicht, da schlägt ein bisschen der Österreicher durch. Da geht es um den Hooligan Franzi. Es ist das einzige, das du im Dialekt geschrieben hast. Und was auch noch sich unterscheidet darin von den anderen ist, dass es eigentlich eine kleine Geschichte erzählt. Genau. Also es sticht ein bisschen heraus.
Das stimmt. Die Geschichte vom Hooligan Franzi heißt nicht wirklich so. Hat mir ein Freund einmal erzählt, also das basiert ein bisschen auf einer wahren Begebenheit und das funktioniert nur im Dialekt, also ich bin kein Dialektdichter, ich kann das nicht wirklich gut, aber die Geschichte oder das Gedicht hätte anders, glaube ich, nicht funktioniert.
Das hören wir uns jetzt an, bitte.
Hooligan Franzi. Die Leute haben gesagt, der Franzi ist eigentlich ein recht braver gewesen. Fleißig war er. Immer ordentlich hergekriegt. Und seine zwei Hunde hat er gern gehabt. Die Frau, die hat er sich halt eintreten. Die hat ihn ausgesackelt und ihm ein Kind angehängt. Am Fußballplatz hat er es dann rausgelassen. Hat ein paar Türken in die Goschen gehauen. Nichts Schlimmes eigentlich. Erbrochene Nasen, ausgeschlagene Zähne. Der braucht echt keinen Richter. Einmal hat er es übertrieben. War fett und ist dem einen am Schädel gekupft. Da haben sie ihn dann einkassiert. 18 Monate, unbedingt, in der Josefstadt. 6 Wochen war er nur im Häfen. Dann haben sie ihn mit einem Schraubenzieher abgestochen. Am Heißel, mitten ins Herz.
Der Hooligan Franzi, da wird ja auch irgendwie auch gleich einmal so ein bisschen die Frau, die hat ihm ein Kind angehängt, also so kleine Klischees dürfen dann auch oder so vielleicht ein bisschen gedankenlos dahingesagte Einschätzungen.
So würde ein Freund von Franzi über ein Franzi-Postum reden.
Genau, so habe ich es eigentlich auch dann verstanden. Vielleicht kehren wir noch einmal zum Herz zurück. Das Herz ist ja, abgesehen vom Titel, kommt ja auch immer wieder auch in den Gedichten davor. Eines davon heißt Herzschlag und auch das tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil es beschreibt ja eigentlich ein Gedankenbild so einer wortlosen Handlung.
die Geschichte dazu ist eigentlich recht trivial. Ich bin eines Nachts spät von einem Konzert mit der U-Bahn nach Hause gefahren und war in einem leeren U-Bahn-Waggon und vor mir auf dem Boden ist eine Plastikflasche gelegen, halb voll mit einer undefinierbaren Flüssigkeit. Also hat sich sicher jemand was zusammengepanscht. Und wie die U-Bahn so fährt, hat das Ganze ausgesehen, als würde es pulsieren in der Flasche. Und so bin ich eigentlich auf diesen Text gekommen. Herzschlag. Achtlos hingeworfen rollt der halbvolle Plastikbecher über den klebrigen Fußboden der U-Bahn. Die braune, sirupartige Flüssigkeit darin, pumpend und pulsierend wie ein Herzschlag im Rhythmus der Gleise. Einem lebenden Organismus ähnelnd, weggeworfen, verlassen, vergessen. Ich stehe auf, trete drauf und sehe zu, wie die Flüssigkeit auf die Bänke und Fenster spritzt. Befreiung und Verderben so nahe beieinander liegend, dass es weh tut. Am Morgen danach werde ich diesen kleinen Tod längst vergessen haben.
Dankeschön. Es sind noch auf die drei letzten Gedichte in dem Band, möchte ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen, weil auch die sich ein bisschen abheben von den anderen. Das sind jeweils drei Zeiler.
Genau.
Und jetzt auch vom Inhalt schweifen sie ein bisschen ab. Mhm. Das sind so eher ein bisschen Lebensweisheiten.
Oder? Genau, also wenn man verkürzt bei seinen Texten, kommt man irgendwann auf Formen, die das quasi in sich tragen. Und eine dieser Gedichtformen ist der japanische Haiku. Und jeder, der sich jetzt mit japanischer Literatur auskennt, der wird natürlich sagen, der redet ein Blödsinn. Aber soweit ich das weiß, sind das Gedichte in drei Zeilen mit 5, 7, 5 Silben, auch wenn Silben im Japanischen etwas anders sind als im Deutschen. Und in klassischer japanischer Tradition sind das immer Naturbeschreibungen. Ich hab so ein bisschen freier interpretiert, das Ganze.
Vielleicht eines von den dreien noch zum Abschluss.
Dann machen wir die ganz letzte Seite. Opfer Null. Das erste Opfer einer jeden Beziehung wird die Unschuld sein.
Ja, vielen Dank. Das ist jetzt einmal der Abschluss vom Napalm Herz. Du hast schon gesagt, es ist irgendetwas mit laufenden Hamstern.
Entlaufenden Hamstern,
das ist ja noch spannender im Entstehen. Ich bedanke mich für den Augenblick, dass du uns besucht hast mit deinem Lyrikband Napalm Herz, erschienen beim Mitgift Verlag in Wien. Herzlichen Dank an Dennis Statz.
Dankeschön.
Literatur. Literradio. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literradio.org. On Air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.